Ja, Palmsonntag, eine ermutigende Geschichte, die wir gehört haben. Jesus kommt nach Jerusalem, wir erinnern uns dran an dieses sehr geschichtsträchtige Ereignis. Und das sind eine Menge von Aspekten, die uns ermutigen und auch schon in unser heutiges Thema führen. Das haben wir schon gehört. Zunächst mal die Ermutigung. Sie riefen Jesus etwas zu. Der König kommt. Und er kommt auf einem Esel. Nun, das ist vielleicht nicht besonders aufregend, dass Jesus hier auf einem Esel einreitet nach Jerusalem. Aber sie nehmen das ja in Bezug. In Bezug zu einem prophetischen Wort. Zacharias. Einige Jahrhunderte vorher sprach darüber, dass der Messias auf einem Esel einreiten wird in Jerusalem. Und wenn man allein das schon mal bedenkt, wie detailgenau soll es eigentlich noch sein? Und das über diesen Zeitraum. Die Bibel ist ja eine Bibliothek. Also das sind verschiedenste Bücher, die über den Zeitraum von etwa 1400 Jahren verfasst wurden. Wir haben sie jetzt als ein kompaktes Buch vorliegen. Aber der ganze Heilsplan Gottes mit dieser Welt ist darin entfaltet. Und wenn man das alleine mal durchdenkt, dann kann man eigentlich nur ein Nachfolger von Jesus Christus werden. Allein von dieser Tatsache, wie genau die biblischen Bücher für uns bis heute zu erhalten und zu lesen sind. Also das als Ermutigung, was Gott voraussagt, wird geschehen. Also darin können wir schon mal einen großen Trost finden, denn er sagt ja vieles voraus. Darüber dürfen wir uns freuen. Und mit Sicherheit wissen, Jesus ist der Retter der Welt. Also viele Menschen zweifeln an diesem Jesus. Auch Theologen, die sehr gebildet sind und lange Studien und Doktorarbeiten verfasst haben, sind nicht überzeugt, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist und Wunder vollbringen kann. Ja, da arbeitet man eine Entmythifizierung der Bibel, weil diese Dinge ja nicht wirklich geschehen können. Und allein dieses prophetische Wort ist ein Wunder, dass sich das so erfüllt. Also, das kann man schon mal mitnehmen. Jesus ist auf einem Esel eingeritten in Jerusalem, um zu bestätigen, was Jahrhunderte vorher ein Prophet über ihn sagte, damit das Volk Gewissheit hat, er ist es. Und er hat noch ein Zeichen gegeben. Ich meine, er hat ja viele Zeichen gegeben. Er hat einen Toten aus dem Grab gerufen. Das ist ja auch so eine starke Geschichte. Er kam zu spät und alle waren traurig. Er ist schon gestorben, der kranke Mann. Wenn er doch nur gekommen wäre, wenn er noch im Krankheitsverlauf gewesen wäre, dann wäre vielleicht ja noch was möglich gewesen. Und Jesus verspätet sich. Ich denke, das war gezielt, weil er seine Herrlichkeit offenbaren wollte. Und keiner dachte daran, dass er jetzt einen Toten auferweckt. Und das sagten sie ihm auch. Eigentlich riecht die Leiche schon. Und Jesus spricht einfach, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Und statt darüber sich zu begeistern und zu sagen, wow, was haben wir für einen Gott! Jesus Christus ist der Messias. Wie viele Beweise brauchen wir denn noch? Wird daran gearbeitet heute? Ach, irgendwie muss die Bibel entmythifiziert werden. Also so einen Jesus brauchen wir nicht. Dann wäre er sicherlich auch nicht von den Toten wieder auferstanden. Aber das werden wir bald feiern. Was haben wir doch für eine gewaltige Wahrheit, was für einen Herrn, dem wir nachfolgen dürfen. Er hat Zeichen gesetzt. Und Gott tut heute noch Wunder. Viele Menschen kommen durch Krankenheilungen zum Glauben. Und nicht nur das, viele Menschen kommen zum Glauben an ihn, weil sie eine Offenbarung von ihm haben. Jesus zeigt sich, insbesondere in der islamischen Welt. Und ich glaube, er tut dort diese großen Wunder, weil in der islamischen Welt man eine ganz, ganz feste Vorstellung von Jesus hat. Ja, Jesus existierte und er war auch eine religiöse Person. Er war nämlich ein Prophet, aber das war auch schon alles. Er war nicht der Messias, nicht der Sohn Gottes, nicht Gott. Das ist ja was ein Stolperstein für die Muslime bis heute ist. Und deswegen verfolgen sie Christen als Ketzer eigentlich, als Irrlehrer. Aber Gott wirkt in der islamischen Welt, weil er jeden Muslim liebt, egal in welchem Land er lebt. Er liebt alle Menschen und will, dass sie auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es geht hier ja um viel mehr als nur um einen Glaubenssatz, wer jetzt nun der wahre Gott ist. Es geht hier um Ewigkeit, um ewiges Leben, um eine Herrlichkeit bei Gott, die allen Menschen verloren gegangen ist. Also, wir können uns nur freuen, egal was um uns herum geschieht, weil wir wissen, Gott hat einen Heilsplan. Er will Leben, nicht Tod. Er will, dass alle dieses ewige Leben erhalten. Und darum hat er noch einen größeren Plan entworfen, denn nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, das kommt ja alles noch, an das wir uns erinnern werden, dann kommt der Auftrag an seine Gemeinde. Wow, wir Christen dürfen dieses wunderbare Evangelium, das, was Jesus getan hat, in die Welt tragen. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Sonst wäre Jesus schon wieder zurückgekommen. Aber er ist barmherzig und gnädig und will, dass noch viel mehr Menschen ihn kennenlernen. Und somit ist noch Erntezeit. Eine Zeit, wo es gilt, aktiv zu sein für den Herrn Jesus. Und ich hoffe, ich kann heute auch in diesem Gottesdienst euch wieder Impulse geben, die euch ermutigen, anspornen, etwas für Gottes Reich zu bewirken. Und ich kann sagen, es ist gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer, denn uns sind grandiose Möglichkeiten gegeben, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Palmsonntag. Da sieht man ja schon mal so ein bisschen, was in dem Text stand. Und da auf der linken Seite, vorne, das sind zwei Personen. Die sehen ein bisschen verwundert aus. Aber in dem Text sind sie nicht nur verwundert, sie sind verärgert. Schaut euch das an. Die ganze Welt läuft dem nach. Nichts könnt ihr ausrichten. Also ihnen ist irgendwie scheinbar entgangen, dass da große Wunder geschehen sind. Jesus hat einen Toten auferweckt. Deswegen kam ja auch das Volk zusammen und freute sich, dass dieser Jesus jetzt in Jerusalem einzieht. Plus die Erfüllung der Prophezeiung. Also das sollten die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die religiösen Leiter, ja eigentlich am besten gewusst haben. Denn sie waren ja bekannt dafür, dass sie die Schriften besonders studieren und beachten. Aber irgendwas ist hier nicht richtig gelaufen. Denn für sie war Jesus ein Ärgernis. So stellten sie sich nicht den Messias, den Erlöser der Welt vor. Sie hatten so ihr eigenes Gedankenvorstellung, wie Gott handelt und wie Gott sein sollte. Nun ja, manchmal ist das bei uns auch so. Wir haben so unsere Vorstellungen von Gott, wie er sein sollte, wie er handeln sollte. Auch wenn wir in der Bibel natürlich ganz genau wissen, wie sein Charakter und sein Wesen und seine Verhaltensweisen sind. Trotzdem kommen wir schnell ins Schlingern. Da ist zum Beispiel das Thema Leid. wenn Kriege passieren, wenn so Krankheiten auftreten wie Corona. Sehr oft höre ich dann, warum lässt Gott das zu? Plötzlich sitzt Gott auf der Anklagebank. Er ist schuld, dass Menschen sich umbringen und töten und Kriege führen, dass Krankheiten in diese Welt kommen. Gott ist schuld. Ja, das ist ein bisschen kurz gedacht, denn Gott hat den Menschen eine ganze Menge an Freiheit und Verantwortung gegeben. Was erstaunlich. Und der Mensch hat sich leider von Gott abgewandt. Die Geschichte kennen wir. Adam und Eva, damit fing es an, sind von Gott letztendlich abgefallen. Sie haben seinem Wort nicht gehorsam gezeigt. Und damit erst kam Tod und Krankheit und die Sünde und das Böse in die Welt. Es ist des Menschen Schuld. Und jetzt hat der Mensch wieder eine Entscheidung zu treffen, um das wieder rückgängig zu machen für sich persönlich und auch für alle anderen. Durch den Glauben an Jesus Christus ist wieder eine persönliche Entscheidung. Frei. Aber manche Menschen wollen diese Entscheidung nicht treffen. Sie wollen sich ihren eigenen Gott vorstellen. Und auch diese Pharisäer hatten damit große Schwierigkeiten. Sie sind letztendlich zu Feinden des Evangeliums geworden. Religiöse Führer. Und die haben wir heute reichlich. Ja, wir können in die islamische Welt schauen. Sie haben ihre Vorstellung, wie Gott ist. Allah ist nicht derselbe Gott wie der Gott der Christen. Fundamentaler Unterschied. Ich weiß gar nicht, wie man das behaupten könnte. Das wäre doch der gleiche Gott. Ja, unser Gott hat sich in Jesus Christus offenbart. Er ist das sichtbare Zeichen Gottes in jeder Hinsicht. Und wer Jesus ablehnt, lehnt Gott ab. So einfach ist es. Und dann gibt es ja noch ganz andere. Wir haben ja noch nicht vom Hinduismus gesprochen. Die haben Millionen von Göttern. Und dann gibt es noch andere, die sich zu Göttern machen. Menschen, die wie Diktatoren alles bestimmen wollen. Ja, haben wir auch in der Geschichte gehabt. Den Kommunismus, den Nationalsozialismus und so vieles könnte man aufführen. Bis heute wollen Menschen Macht auch über die ganze Bevölkerung ausüben und vorgeben, was geglaubt werden soll. Deswegen steht ja Nordkorea auch auf Platz 1, auch so ein kommunistischer Staat. Und Christen sind Staatsfeinde. Sie sind Verbrecher, weil sie ihre Macht gefährden, wie hier. Die Pharisäer fürchteten den Einfluss von Jesus und wollten, dass er verschwindet. Und er kommt tatsächlich nicht mit großer Gewalt. Ja, er kommt auf diesem einfachen Esel. Das ist ja auch ein Symbol von einem demütigen König, von einem friedfertigen König. Darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Aber ich will Mut machen, dass wir uns an Jesus und an den Verheißungen der Bibel festmachen, auch wenn sich vieles scheinbar gerade im Zerfall befindet. Ja, auch denkt man ja, Mensch, was wird aus unseren Kirchen in Deutschland? Ja, treten Leute aus der Kirche und es werden weniger Gläubige gezählt. Und so manche denken, man, es verwässert sich ja auch immer mehr alles so. Wird überhaupt noch die Bibel geglaubt? Und dann hört man Geschichten aus anderen Ländern. Da kommen Menschen zum Glauben. Warum ist das in Europa nicht so? Und dann hört man von Verfolgungen weltweit, dass sie immer schlimmer wird. Und wie soll das dann überhaupt funktionieren mit dem christlichen Glauben weltweit, dass alle Nationen erreicht werden? Und dann die Kriege, es kommen immer neue Herrscher, die scheinbar zählen doch die Waffen und die Panzer und die Technologien, die man hat. Und plötzlich wird der Glaube so nebensächlich vielleicht. Und man ist so im Bann der Geschichte und kriegt vielleicht Angst. Auch das haben wir alles schon gehabt. Und zwar wieder eine Prophetie, die eigentlich sich mit dem deckt, was wir hier gerade gesehen haben auf dem Bild. Das Buch Daniel. Wer hat es schon mal ganz gelesen? Mal kurzes Handzeichen, würde mich interessieren. Okay, so einige Hände gehen hoch. Also, dem Rest kann ich es sehr empfehlen, denn es ist ein prophetisches Buch. Es spricht auch davon, was auf die Welt, auf sie uns zukommt. Und eine Geschichte davon ist, dass der König Nebukadnezar, eine geschichtlich tatsächlich gelebte Person, König Nebukadnezar, hatte einen Traum. Und der Traum hat ihn sehr beunruhigt. Er sah nämlich eine Statue, man sieht sie hier auf dem Bild, mit einem goldenen Kopf und einem silbernen Brust und dann einer bronzenen Hüfte. Und dann löste sich ein Stein und er rollte auf die Statue zu und fiel auf die Füße dieser Statue und die Statue fiel um und zerfiel in Staub. Und er war sehr alarmiert. Dieser König war alarmiert über diesen Traum. Die glaubten an Träume. Gott schenkt auch heute noch Träume. Ich hatte ja erwähnt, Menschen kommen durch Träume und Visionen zum Glauben. Und keiner dieser schlauen Leute in seinem Reich konnten den Traum deuten. Und die sagten ihm auch, das kann nur Gott. Aber Daniel wurde inspiriert vom Heiligen Geist und erklärte ihm diese Statue. Und genau einen Auszug hier habe ich rausgenommen, was er hier sagt. Aber zur Zeit dieser Könige, weil das sind alles Königreiche, das Goldene, das Silberne, das Bronzene repräsentiert Königreich. Das Goldene ist Nebukadnezars Reich selbst. Und dann berichtet er davon, was das bedeutet. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Dieser Fels, der sich löst, ohne menschliches Zutun und letztendlich die Statue zu Bruch bringt, ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist König über alle Völker. Und Jesus Christus baut sein Königreich auf. Er ist schon voll im Gange. Und dieses Königreich ist seine Gemeinde. Es ist keine Nation mit Waffen und Panzern und sicheren Grenzen und allem drum und dran. Es ist ein ganz anderes Reich. Aber dieses Reich ist ewig. Es wird alle Reiche überstehen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen. Nicht mit Waffengewalt, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. In allen Nationen gibt es heute inzwischen schon Christen. Egal wie sehr sie bekämpft werden, egal wie schwer man sie verfolgt und sie loswerden will, die Mächtigen der Welt haben es nicht geschafft. Stalin hat es nicht geschafft. Stalin war der Hintergrund, warum Open Doors entstanden ist, die Christenverfolgung hinter dem eisernen Vorhang durch die Kommunisten. Schwerste Christenverfolgung im 20. Jahrhundert. Tausende von Pastoren sind in die Arbeitslager geschickt worden, dort umgekommen. Grausamste Verfolgung. Sie haben all ihre Macht und Möglichkeiten aufgeboten, aber sie haben die Gemeinde Jesu nicht zerstören können. Und dieses Wort darf uns ermutigen. Wir brauchen uns vor nichts und niemanden zu fürchten. Auch nicht vor der Verfolgung. Sie wird nicht zum Auslöschen der Gemeinde führen. Das ist der Weltverfolgungsindex von Open Doors. Jedes Jahr erscheint er neu im Februarheft. Jetzt haben wir ja das Aprilheft. Und es zeigt, wo Christen verfolgt werden. Es sind 50 Länder abgebildet. Wir arbeiten in 70. Es gibt mehr Länder, wo Verfolgung ist. Man kann es jetzt vielleicht nicht so gut erkennen. Aber Christenverfolgung ist ein weltweites Ereignis. Viele versuchen, die Gemeinde Jesu aufzuhalten und Gläubige von ihrem Glauben abzubringen. Wir können jetzt nicht auf all diese Länder eingehen, aber was wir erleben ist, dass der Islam die Hauptursache der Christenverfolgung heute ist. Nicht der Kommunismus, es ist der Islam. Die meisten Länder hier sind islamischer Prägung. Und bitte nicht falsch verstehen. Wir haben nichts gegen Muslime. Wirklich nicht. Jesus hat nichts gegen Muslime. Er liebt diese Menschen. Und wir alle sollten sie lieben, weil es Menschen sind, die Gott geschaffen hat, die er erlösen will. Sie folgen aber einem Irrglauben und sind aber der Überzeugung, die Christen folgen einem Irrglauben. Da ist eine Meinungsverschiedenheit. Und Gott wirkt in der islamischen Welt Erstaunliches. Und er hat besonders eine Wirkung an den Frauen. Und das sieht man mal wieder, die Barmherzigkeit und Größe Gottes. Ich kann ja jetzt nicht weiter darüber besprechen, was Frausein im Islam bedeutet. Zumindest hat die Frau eine untergeordnete, schlechtere Position in der Familie, weil sie eine Frau ist. Sie hat weniger Rechte, sie hat weniger Freiheiten, sie hat weniger Möglichkeiten. Und das ist hart, wenn eine Frau Christin wird. Sie soll keine Christin werden. Sie darf keine Christin werden. Und ihr Mann hat das Recht, sie zu schlagen und zu züchtigen. Da wird sich niemand aufregen. Das ist die persönliche Angelegenheit des Ehepaars. Von daher hat es eine Frau schon mal schlecht. Wenn sie vor Gericht gehen will und klagt, zählt ihre Stimme in vielen islamischen Ländern nur halb so viel wie die eines Mannes. Also auch rechtlich steht sie schlecht da. Eine ganze Menge von Dingen. Also das ist eine große Herausforderung. Sie kann nicht einfach auch das Haus verlassen und tun und lassen, was sie will. Sie braucht Erlaubnisse. Sie könnte nicht einfach zu einer Kirche gehen. Der Mann kann sich frei bewegen. Er kann gehen und kommen, wann er will. Die Frau ist ja eigentlich da, um das Haus und die Kinder, all das zu regeln. Und jetzt wirkt Gott unter diesen Frauen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie sie herausgefordert sind. Hopsa. Und ein konkretes Beispiel wollte ich euch zeigen aus Tunesien. Ein islamisch geprägtes Land, wo beides zu sehen ist. Menschen sind begeistert, Frauen auch, von Jesus Christus, wollen ihm nachfolgen und erleben die Konsequenzen. Beeindruckend, was diese Frau lebt, diese Nachfolge, verliert ihre Familie. Plötzlich werden sie zu Feinden. Sie musste mit dem Leben fürchten, um ihr Leben fürchten. Wir haben Fluchthäuser in der islamischen Welt. Wir nehmen immer wieder Konvertiten auf, weil sie tatsächlich, wenn nicht vom Staat, von ihrer Familie bedroht werden. Und so eine Frau ist wirklich schutzlos. Wo soll sie hin? Wer wird ihr helfen? Die Verwandtschaft sicherlich nicht. Und sie sagt was ganz, ganz Wichtiges, dass ihre neue Familie die Gemeinde ist. Und so ist es. Wir sind eine weltweite Familie, wir sind nicht nur ein weltweites Königreich, wir sind Brüder und Schwestern in diesem Königreich und brauchen einander. Wir brauchen die Fürsorge, die Liebe und genau das ist es, was Jesus so als seine, wie soll man sagen, Grundgesetz sozusagen uns mitgegeben hat. Ihr sollt einander lieben. So wie ich euch geliebt habe. Er ist ans Kreuz gegangen. So sehr hat er seine Liebe bewiesen. Und deswegen dürfen wir an diesen Geschwistern nicht einfach so vorbeigehen und sagen, nun ja, ihr lebt in der islamischen Welt, wir leben in Deutschland, wir haben Glaubensfreiheit, ihr in der islamischen Welt nicht. Und dort bedeutet jede Hinwendung zu Jesus Christus eine potenziell zusätzlich verfolgte Person. Also wenn wir wollen, dass dieses Evangelium sich weltweit verbreitet unter diesen Religionen und Völkern, ist der Rückschluss ganz einfach. Ja, es werden mehr zum Glauben kommen. Definitiv. Jesus hat es vorausgesagt. Sein Reich wird alle Reiche überdauern. Aber es wird bedeuten, dass die Verfolgten immer mehr werden. Immer mehr. Und deswegen seid ihr wichtig, dass ihr auch euch diesen Geschwistern widmet. Und wenn ihr es noch nicht getan habt bisher, ist heute der Palmsonntag ein Startschuss. Denn es ist nicht schwierig. Was brauchen als erstes diese Geschwister? Ja, könnte man sagen, sie brauchen Fluchthäuser und praktische Hilfe. Definitiv. Aber das Erste und Wichtigste, was sie brauchen, ist Fürbitte. Sie brauchen Gebet. Sie brauchen die Kraft Gottes in ihrem Alltag. Denn viele werden wir gar nicht so leicht erleben. Aber wir wissen, dass es immer mehr werden. Sie leben in ihren Familien, leben ihren Glauben heimlich, werden geschlagen, werden gedemütigt. Manche verlieren tatsächlich ihr Leben, werden hingerichtet, sitzen in Gefängnissen, im Iran zum Beispiel. In Afghanistan sind sie so in den Untergrund verschwunden, dass man kaum noch was hört, weil Taliban regiert. Die suchen die Christen, die gehen von Haus zu Haus. Die wollen, dass diese Verräter endgültig verschwinden. Jeder Tag ist ein gefährlicher Tag für einen Christ in Afghanistan. Was kann man für sie tun? Wir können sie nicht hier nach Deutschland alle holen. Das ist nicht die Aufgabe von Open Doors. Unsere Aufgabe ist es, inmitten der Verfolgung an ihrer Seite zu sein. Das ist es, was wir tun wollen. Sie stärken und ermutigen da, wo sie jetzt sind. Und da spielt das Gebet eine wesentliche Rolle, weil es sie erreicht, wo immer sie sind. So ist Gebet eine gewaltige Möglichkeit. Es kostet kein Geld, es kostet kein Visum, es ist jederzeit verfügbar. Und es ist von großer, großer Kraft. Manchmal gebrauchen wir es nur nicht, obwohl wir es haben. Somit möchte ich schließen mit Gebet und nachher eine Möglichkeit geben, wie ihr alle auch regelmäßig an Verfolgte denken könnt und dieses Werk Gottes mitbewirkt durch Gebet. Denn das ist es, worauf die Geschwister hoffen und bauen. Willkommen in der großen weltweiten Familie Gottes, die leider auch viel Verfolgung erlebt. Wollen wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für die Freiheit, die wir haben. Und gleichzeitig sehen wir die Verantwortung für unsere Geschwister, die es nicht haben. Und wir danken dir, Vater, dass du am Wirken bist, dass du Menschen zu dir ziehst, Muslimas zu dir ziehst, Muslime und andere Menschen überall, Herr. Und wir nehmen Anteil an ihren Leiden. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen heute begegnest, mit Ermutigung, mit Trost, mit Frieden, mit Schutz, mit Versorgung, mit all dem, was sie brauchen, um dir weiter nachfolgen zu können. Dass sie nicht aufgeben, dass ihnen dieser Glaube nicht genommen wird, egal wie heftig die Verfolgung ist. Und dass es mehr werden, Herr. Und berühre auch uns immer wieder neu, dass wir in Liebe uns unseren verfolgten Glaubensgeschwistern zuwenden und an ihrer Seite sind, auch durch dick und dünn. Dafür preisen wir dich. Danke, du König der Könige, du Herr der Herren. Wir wollen dir auch treu folgen. In Jesu Namen. Amen.